ums Glück gegangen sind.
In der Predigt auch.
Glück. Ein paar von euch haben die Homepage angeschaut. Die haben das Bild vom Hals im Glück reingetan. Aber Glück ist natürlich etwas, wo man ein Leben lang nachjagt. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, sagt er nicht. Also man muss etwas tun für sein Glück. Und man kann, es fehlt nicht an Angebot, wie man zu seinem Glück ein bisschen nachhelfen kann. Wenn man in keine Fäden sieht, aber in keine Fäden kann ich nicht so gut, in meinen Erfahrungsaufwachsen, dann hat der Mann nicht so viel zugebraucht. Oder wenn man, wenn man ein Sau überkommt, ich habe auch noch nie einen Sau bekommen. Also das wäre jetzt ganz ein originelles Geschenk, wo ich glaube, ich habe mich verzichtet. Marzipanzäume mit Augen, vielleicht noch mit einem Rettler im Mund drin, so auf den Jahreswechsel. Meine Großmutter, väterlicherseits, war eine ganz glückliche Frau. Die hat dann können über eine Wiese laufen und da ein Bier mit dem Tierblick ins Kleeblatt und da eins und schon wieder eins. Gell? So ist es doch gewesen. Ja. Die hat es auch geführt und ich habe aber und einfach nichts gesehen. Ein glücklicher Mensch, der die Augen offen hat für das, was Glück bedeutet. Aber wie ich zuvor noch gesagt habe, Jagd nach dem Glück ist auch eine ziemlich verbissene Sache immer wieder. Und wenn ich als Märchen vom Hans im Glück von den Gebrüder Grimm denke, dann ist es ja effektiv so, der ist dann glücklich, wo er sein Wohlklumpen los ist und am Schluss gar nicht mehr. Aber dann kommt ein riesen Wohlklumpen über von seinem Meister am Schluss von der Lehre. Dann ist ihm der zu schwer, begreift ihn noch. Dann kann er nie duschen gegen Ruhe. Er hat den grossen Vorteil, sein Lauf selber, bleibt ihm das Licht selber, aber es wird ihm auch zu mühsam. Er duscht sie gegen den Ganzen und am Schluss, ich weiss gar nicht, wie es gerade am Mühlstein, genau, da können sie einfach lang Geld damit verdienen. Sie haben am Schluss schlägt er den Mühlstein. Und wo er an einem Bach und rührt er den Bach und ist froh und glücklich, dass er die ganze Last und Plackerei nicht mehr hat. Zum Glück gehört meiner Meinung nach ein Wort aus dem Alten Testament. Ich tue aus den Psalmen, aus dem Buch der Psalmen, den Psalm 127 aufschlagen. Da kommt zwar das Wort Glück nicht vor. Im Alten Testament kommt zwar das Wort Glück noch nicht vor, aber da jetzt gerade nicht. Der Psalm 127, wo heißt: Wenn der Herr nicht das Haus baut, so mühen sich umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und spät euch niedersetzt und euer Brot im Mühsal esst. Den Seinen gibt der Herr im Schlaf. Siehe, Söhne sind eine Gabe des Herrn. Ein Lohn ist die Frucht des Leibes. Wie Pfeile in der Hand desselben, so sind Söhne der Jugendkraft. Wohl dem Manne, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Er wird nicht zu Schanden werden, wenn er mit seinen Widersachern redet im Tor. Das ist das Wort aus sehr alter Zeit. Das ist für uns gerade klar. Kinderreichtum wird da nicht als Armutsrisiko angeschaut, sondern als ein Vorteil, wenn man Rechtsstreitereien mit seinen Kontrahenten hat. Und da gibt es auch noch einen Wächter, der die Stadt bewacht. Wahrscheinlich war auch noch das Glück nicht selbstverständlich gewesen. Dreimal hat es nämlich in den ersten zwei Versen geheißen, um es sonst vergeben, es ist nichts. Dreimal werden wir scharf zurückgepfiffen. Es wenn der Herr nicht das Haus baut, umsonst. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und spät euch niedersetzt und euer Brot in Mühsal esst. Umsonst schaffen, umsonst. Also da möchten wir natürlich schon ein bisschen protestieren. Das passt jetzt gar nicht zu unserer schweizerischen Eigenart. Und ich erinnere mich an ein Mädchen, das einmal den Konfirmandenunterricht noch angefangen hat. Sie hat dann geschrieben in einem persönlichen Brief, ich glaube nicht an Gott. Das nützt mir ja nichts. Ich weiss, dass ich selber muss Ärmel hinterkrempeln und Sachen muss selber anpacken. Gott hilft mir nicht. So hat sie es geschrieben gehabt. Sie hat Ich hätte sie gerne beibehalten im Konfirmandenunterricht, aber sie hat irgendwann gefunden, es sei doch ein bisschen zu streng, ein bisschen zu anstrengend. Sie will das nicht weiter mitmachen. Aber halt, gegen was richtet sich denn der Psalm mit seinem dreifachen Warnruf? Ich war 12, als die Expo 64 in Lausanne war. Da hat es einen Film gegeben. Ich glaube, ich habe nicht an der Expo selber gesehen, sondern erst nachher. Da hat man gesehen, die Familie Schweizer. Morgen um 6 Uhr schädelt der Wecker. Sie stehen alle auf, kommen aus dem Bett, wollen ins Badzimmer, sich frisch machen, anlegen, dann schnell einen Kaffee oder einen Ofenmalt rein, aber schlürfen, aber trinken. Und dann ist der Vater zum Haus aus, der Sohn zum Haus aus in die Schule, die Mutter zum Haus aus in die Fabrik und gehen arbeiten. Und zu Abend sind sie heim, am Mittag sind sie in die Kantine, gehen anstehen und sich verpflegen. Jeder an seinem Ort und zu Abend sind sie heimgekommen und da wird es gesungen. Für was? Der Film ist so weitergegangen, dass er gesehen hat, am Samstag oder am Sonntag zwei putzte und polierte Autos. Die Türen gehen auf, die Familie steigt ein und man fährt ein Blutspärchen über das Land machen und im Sohn sitzt das Kind mit traurigen Augen. Sie jagen dem Glück nach, sie suchen, sie kämpfen dafür und sie schauen sonst, sie erreichen zu wenig, sie verwünschen zu wenig. Es kommt etwas zu kurz. Man will etwas erleben und kommt nicht auf die Rechnung. Es ist eine ganze Generation hergewachsen von Menschen. Es sind immer Kinder, auch wir Erwachsene. Wir sind überfüttert und doch unterernährt. Da fehlt doch etwas. Das ist ganz stressig. Und mir kommt es heute vor, bei meinen Kindern oder bei anderen Kindern, das ist ein bisschen, die haben so ein bisschen wie eine Stubenfliege. Da anhocken und schon wieder weg und schon wieder dort. Aber meine Kinder haben das vielleicht von ihrem Vater, ich weiß es schon, du so lange sagt man das aber auch. Wir sind so also hektische Leute und können kaum mehr an einem Ort sein und leben und schauen, was es überhaupt zu leben gibt. Es gibt bei den Insekten, bei den Falter, eine ganz interessante Raupe, der Prozessionsspinner. Ich habe jetzt noch einmal nachgeschaut im Internet, bei den Forstseiten vom Bayerischen Wald und so. Der Prozessionsspinner ist eine Raupe, die nicht ganz ungefährlich ist. Sie frisst vor allem Eichen und sie hat ganz viele giftige Röhren, die den Menschen die Hautausschläge bescheren, die über eine Woche lang im Kreis und Höhe erzeugen. Aber der Name Prozessionsspinner hat er von dem, dass die Raupe nicht allein auf Wanderschaft geht. Wenn sie Nahrung suchen, dann läuft eine voraus und die zwei schließt direkt hinein an den Schwanz von vorne. Können Sie im Internet schauen, Google Prozessionsspinner, das sind ganz interessante Bilder und dann laufen die in so einer Schlange durch die Gegend. Und jetzt gibt es manchmal durch einen dummen Zufall, dass der Kopf von dieser Schlange ausgerechnet auf die Schlange auf die Kolonne von Prozessionsspielern trifft und dass er dort hinten andockt. Weil er es drin hat, in seinem Instinkt, dass er andockt und nicht allein laufen. Und dann laufen sie im Kreis, bis sie verhungert sind. Also das wäre ein fatales Bild für eine Gesellschaft, wo sich durchläuft, immer im Kreis läuft. Wacht auf! Möchte der Psalm uns darum sagen. Wacht auf! Euer Leben kann gelingen. Verwacht aus dem tödlichen Trott. Wir können es erreichen, dass das Leben gelingt. Mit Krampfen. Der Psalm sagt dreimal nein, nicht mit Krampfen. Der Psalm, Dichter sagt, der weise Salomo, ihm wird der Psalm zugeschrieben. Der Psalm, Dichter sagt, den Seinen gibt der Herr im Schlaf. Wir, die chronisch zu wenig Schlaf haben, weil wir die Nacht zum Tag machen und am Morgen gleich wieder früh raus müssen, den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. Weil der Bibeltext da über den Fulenzer und den Schlafkappen und Gefallen tun und Argumente liefern. Wahrscheinlich nicht ganz. Es heisst der Ritt, Bleiben im Bett liegen, Gott baut zu Haus.
Können die Tausend oder euch ablenken,
wenn wir nicht die Stadt bewachen, Gott bewacht die Stadt.
Und es gibt genug Beispiele von frühen Aufstehern in der Bibel, die recht haben, dass sie früher aufgestanden sind. Der Psalm möchte uns viel mehr sagen. Mach deine Hausaufgaben. Mach die Augen auf, dort wo du bist. Schau, was es zugibt. Verschränke nicht einfach nur deine Arme. Fuß nicht. Nicht so. Deine Arme wird gebraucht. Deine Analyse. Es braucht, dass du siehst, was du kannst machen. Wo du musst die Arme hinterher krempeln. Der deutsche Theologe Dietrich Bonhoeffer, der im April das Jahr, 60 Jahre her ist, dass er eingerichtet worden ist im Konzentrationslager Flossenbürg. Er hat einen ganz gefährlichen Satz gesagt, den ich aber sehr gut tue. Er hat gesagt, wir sollten leben, wie wenn es Gott nicht gäbe. Er ist ganz ein frommer Mann, er hat das so dürfen sagen, oder? Die meisten Leute leben nicht so, wie das der Bonhoeffer gemeint hat, aber sie sind nicht fromme Menschen, sie leben in die Beziehung zu Gott. Aber der Bonhoeffer hat das dürfen sagen, lebe so, wie wenn von deinem Einsatz und von deinem Glauben und von deinem Schaffen alles abhängt. Und du auf gar nichts anderes darfst vertrauen. Lebe du ganz so. Er hat so gelebt. Er hat aber gleichzeitig natürlich eine ganz intensive Beziehung mit Gott gelebt, die ihm Hoffnung gegeben hat, sogar in der schwersten Zeit, wo man gespürt hat, dass sich es verdichtet durch das Erwillen wird, nämlich aus der Gefangenschaft kommen. Er hat gerungen damit, seine Einrichtung, die er vorausgegangen hat, anzunehmen. Und hat es können, mit seinem Glauben. Aber er hat gesagt, so leben, wie wenn es Gott nicht hätte. Es sind alles, Gott hat alles uns in die Hand gegeben, damit wir es auch wirklich machen. Ein Beispiel aus meiner Vergangenheit, vergangenen Jahren als Götti, haben wir mal in Göttingen Christoph besucht gehabt. Er war vielleicht etwa 5 gewesen, gell? Oder ist er noch kleiner gewesen? Vielleicht 3. Genau, das Virus in den Pfarrhaus. Und es war lustig mit ihm und wir haben es gelacht. Er hat einfach mit dem Bettnässe noch Probleme gehabt. Und dann haben wir natürlich mit dem Bilder als Tag gegessen und getrunken. Und so haben wir ins Bett gehabt und haben mit ihm gesungen und bettet, wie wir das mit unseren Kindern immer gemacht haben und wie das seine Eltern auch mit Christoph gemacht haben und haben auch gebetet für Susi und Albert und die Schwester von Christoph und gib ihm einen guten Schlaf und dass er trocken bleibt in der Nacht. Amen. Und dann hat Ursula gesagt, hey, bist du schon mit ihm auf dem AB gewesen? Das ist sehr gut. Also, alles Betten ist nett, wenn wir nicht wach sind und merken, was wir sollten tun. Den Seinen ließ der Herr im Schlaf. Im Schlaf? Hey, dann, wenn wir nichts machen, wenn wir einfach da liegen und schnaufen und die Eltern unter uns vielleicht schnarchen und die anderen stören und werden, dann gibt Gott seinen Freunden alles, was sie brauchen. Im Schlaf. Der Schlaf, das ist, ich bin überzeugt, ihr alle erinnert euch, wenn ihr einmal einen Menschen gesehen habt, schlafen. Man steht an der Wiege, an der Kinderbette von den eigenen Kindern und bestaunt sie, wie sie einfach schlafen. Man steht vielleicht auch mal am Bett von den Eltern oder von den Grosseltern und sieht, wie sie schlafen. Schlaf. Das ist etwas so Friedliches. Und es ist die Zeit, wo wir Kraft bekommen, wo wir uns regenerieren. Und der Schlaf ist das Bild, wo der Psalmdichter braucht, um uns zu sagen, wie die Kraft von Gott zu uns kommt. Dort, wo wir Herren haben. Anheben, wo wir still sind. Der Martin Luther hat in einer Predigt zu diesem Psalm gesagt, wenn du gleich 100 Jahre trübtest und aller Welt Arbeit hättest, Wahnsinn, so könntest du doch nicht einen Halm aus der Erde bringen, sondern Gott macht, während du schläfst, ohne alle deine Werke, aus dem Körnlein einen Halm und darauf viele Körner wie Erde. Der Schlaf ist das Bild für das Geschenk, das Gott uns gibt. Gnade, dass Gott uns seine Liebe gibt. Du kannst es allein nicht machen.
Du musst es alleine tun. Du darfst dich auf den Gott verlassen, der seine Gnade uns Menschen schenkt.
Ich mag mich erinnern, wir hatten mal ein Au-pair-Mädchen in unserem ersten Dorf, eine Dänin, und ich habe sie mitgenommen ins Konfirmandenlager. Und die hat dann den staunenden Konfirmanden in ihrem Leben erzählt und gesagt, gerade bevor ich in die Schweiz komme, habe ich mir die Frage stellen, soll ich die Freundschaft mit meinem Freund beenden oder nicht? Und ich habe mich gefragt, wie sieht euch die Freundschaft aus den Augen von Gott aus? Ist es eine Freundschaft, die im Plan von Gott drin ist, wo dazu passt, oder ist es etwas, wo nur ich will? Meine Kontrollanten haben mit riesigen Augen und offenen Mühlen geschaut, dass man eine Freundschaft in so einem Aspekt man könnte überhaupt beurteilen. Wir sagen etwa, wir müssen etwas noch mal überschlafen, weil wir Zeit brauchen, wo es reifen kann. Es ist eben schon so, beim Hausbau vom Lebenshaus muss Gott Bauleitung haben. Vielleicht so zum Schluss sagen, warum redet der Psalmdichter ausgerechnet von Haus und Stadt? Das ist kein Zufall, meiner Meinung nach. Und das ist wie wenn der Psalmdichter Salomo vor 3000 Jahren das Jahr 2005 im Visier hatte. Aber auch der Luther hat es gut verstanden, als er in der gleichen Predigt gesagt hat, eine Frau 50, eine junge Frau frisch geheiratet, es gehört so viel in ein Haus. Der Luther sagt, wer aber recht sieht, der kehrt Gott das Wort um, so dass es heißt, es geht viel aus einem Haus. Das Haus ist darum ganz wichtig in einem Psalm, weil sie uns daran erinnern, das Haus ist der Ort, wo wir am ehesten daheim sind. Im Frieden, im geschützten Rahmen. Das Haus ist der Ort, wo das Heil von Gott es darf passieren, wo wir die Geborgenheit und die Frieden sollen können erleben. Es ist der Ort, wo Menschen können vertraulich miteinander reden, den Glauben teilen, beten miteinander, Gott einen Raum gewähren. Und es gibt so den alten pathetischen Spruch, zu Hause muss beginnen, was leuchten soll im Vaterland. Oder? Wir rechnen alle über die schönen Sprüche früher, aber wir wissen alle, wie wahr es eigentlich ist. Wenn der Heim nicht der Ort ist, wo Menschen können auftauchen, wo Gott kann wirken, dann fehlt ganz eine wichtige Basis in der Gesellschaft. Und darum ist die Stadt das Zeitbild ganz wichtig. Ich meine, wir leben in einer Zeit, wo man die Stadtflucht kennt. Ich bin in Zürich an der Dorfstrasse aufgewachsen. Plötzlich war Spengel gebaut. Und jeden Morgen hat sich eine Reihe von Prozessionsstimmen, Auto, Dorfstrasse abgelegt und am Abend wieder raus. Mit riesigem Gestank und Lärm. Riesen Verkehr. Man hat wieder aus der Stadt raus. Die Stadt hat einen negativen Touch bekommen. Aber schau, unsere Tochter Katharina, die hat gesagt, Meile, so stinklangweilig ist da. Ich will in die Stadt sein, ich will studieren, ich will nicht leben. Und seit einem halben Jahr oder so ein bisschen mehr lebt sie mit einer Kollegin in einer kleinen, günstigen Wohnung in der Stadt. Die Stadt ist so toll. Warum ist die Stadt so wichtig da? Die Stadt ist Symbol, oder die Psalmdichter uns daran erinnern, ihr seid Egoisten. Habt mal ein bisschen weiteren Horizont. Schaut nicht nur für euch den Vertrag, es gibt etwas Größeres als das kleine Carré von der Familie. Es gibt eine Gemeinde, es gibt ein Gottesreich. Das ist eigentlich kein Vermischen. Es gibt ein Kreis und, jetzt habe ich wieder studiert, Isabel, genau. Der Psalmdichter will uns sagen, mit dem Bild von der Stadt, es gibt etwas Größeres als der kleine Kreis von der Familie. Haben die Augen offen oder dafür? Er trifft natürlich genau den Nerv von allem, was alle Zukunftsbewältiger und Strategen heute sagen. Du musst vernetzt denken, wenn du willst, in deinem Leben nicht bestehen. Der Psalmdichter sagt es mit dem Bild von der Stadt, denkt vernetzt. Denkt auch im Glauben vernetzt. Nicht für euch allein, sondern suchen Zusammenhänge, den Faden, Knöpfe, wie wir miteinander verbunden sind, damit eure Hoffnung kann wachsen und sich ausbreiten. Zusammengefasst, was will uns der Psalm sagen? Dreimal sagt er, es ist umsonst, es nützt gar nichts, krampft nichts, ohne Gott geht es nicht. Und doch, ohne Gott geht es sehr gut. Man kann triumphieren, die Menschheit tut mit ihrem Ehrgeiz gewaltige Sachen erringen. Aber es könnte sein, dass man eines Tages mit traurigen Augen entdeckt, das Ganze ist die Mühe nicht wert zu sein. Wir haben selber Gott gespielt, weil Gott hat keinen Platz mehr gehabt mit uns. Darum werden wir uns den Gott vor Augen halten, der im Schlaf, also geschenkt, seinen Menschen, seinen Freunden alles gibt, was sie brauchen. Ich denke an Jesus Christus. Johannes Evangelium, Kapitel 15, Vers 5, sagt es im Bild, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Christus, wo der Inbegriff worden ist von der Gnade von Gott, wo Gott zu uns kommt, zu dir und mir. So wie wir es vorher beim Lied vom Hirten gesungen haben, mit den grünen Wiesen, mit dem Wasser, aber auch der, der bei uns ist, im finsteren Tal, im Dunkeln, dort, wo wir allein müssen anstehen. Ohne ihn können wir nichts machen, mit ihm aber alles. Alles, was gut und nötig ist, vielleicht nicht mehr jeder Kappes, wo uns im Gang rausführt. Vielleicht nicht mehr jede Dummheit, nicht mehr alles, was wir uns auch noch können, leisten wollen. Aber bei ihm kommen wir nicht zu kurz. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir loben und preisen dich dafür, dass du uns den Blick öffnest für deine Liebe, wo du uns schenkst. Einfach so, wie im Schlaf. Wenn wir verwachen, gibt sie uns ganz neu. Man hat sie nicht verdient, sondern du hast uns lieb. Darum sind wir dir so viel wert. Wir danken dir dafür. Sag uns das immer wieder neu. Du weißt, wie wir Menschen sind, was immer wieder vergessen, was nicht wollen glauben, nicht wollen vorhaben. Sag du uns deinen Zuspruch immer wieder neu zu. Sag uns hinein in unsere Häuser, dort, wo wir auch verhärtet sind, wo wir schauen, wie wir das Zeug zusammenheben können, wo es um Spiele von Macht und Durchsetzen geht. Schenke uns die heitere Gelassenheit, dass wir können loslassen können, dass wir können dir trauen, deiner Gnade. Komm du rein in unsere Gesellschaft, dass sie neue Hoffnung fasst, dass sie neu darauf traut, dass alle wichtigen Sachen im Leben geschenkt sind. Die Basis, wo wir mit dir dürfen, wirken und werken. Wir bitten dich für unsere Kirchen rund um die ganze Welt, die Freien, die Evangelischen, die Katholischen, die Orthodoxen, für alle zusammen. Schenkst du aus, dass ihnen etwas Lustiges und Ansteckendes sichtbar wird von dem Netzwerk von der Hoffnung. Wir danken dir. Amen.